Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte. Und heute wird diese Show wieder mal gekapert. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. Aber heute ist es mal wieder ein wenig anders, denn du hörst erneut eine Bonus-Episode. Und zwar wurde Déjà-vu-Geschichte inzwischen zum dritten Mal gekapert. Mirko, Tanja, Stefan und Paul aus dem Déjà-vu-Club haben sich dann nämlich gegen mich verschworen und eine eigene Folge Déjà-vu aufgenommen. Ja, die KollegInnen haben Glück, dass sie tatsächlich gut geworden ist, denn in ihrer Episode geht es um einen der großen Mythengestalten des deutschen Nordens, nämlich um Klaus Störtebeker, und diese Folge möchte ich dir nun wirklich nicht vorenthalten. Eine Sache nur noch vorweg, Tanja hat mich gebeten, das noch einzubauen, denn sie spricht in der Folge einmal über die Pest und nennt da als Einordnung um das Jahr 1340. Tatsächlich war das 10 Jahre später. So, damit wäre das auch erledigt und ich entlasse dich jetzt in die treuen Freibeuterhände dieser 4.
Klaus Störtebeker war ein Seeräuber und einer der Anführer der Vitalienbrüder. Aus vornehmem Hause stammend trieb er es als junger Mann allzu bunt, verlor sein Hab und Gut und seinen Adelstitel. Um nicht vor die Hunde zu gehen, heuerte er bei dem Käpt'n Gödicke Michels an. Zunächst müsste er diesem seine Kraft beweisen. Da der junge Mann aber eiserne Ketten wie Bindgarn reißen und Hufeisen mit bloßer Hand auseinanderbiegen konnte, wurde ihm gleich sein eigenes Schiff zuteil. Dies wurde mit einem großen Gelage gefeiert. Als Klaus einen ellenhohen Becher Bier in einem Zug leerte, war sein Name beschlossen. Nachdem die Vitalienbrüder von der Ostsee verjagt waren, trieben sie in der deutschen Bucht rund um Friesland ihr Unwesen. Kein Hanseschiff war vor ihnen sicher. Die reiche Beute teilten sie zu gleichen Teilen untereinander auf und auch die ihnen Unterschlupf gewährenden Ortschaften gingen nie leer aus. So geht die Sage, dass Störtebeker einst die Tochter eines Friesenhäuptlings zur Frau nahm und die Stadt Verden an der Aller rühmt sich, dass ihr Dom einst 7 von Störtebeker gestiftete Kirchenfenster besaß. Die Hanse sah das Treiben mit Unmut, gingen ihnen doch beständig ihre Waren verloren. So rüstete die Stadt Hamburg dem Schiffsführer Simon von Utrecht das Schiff die bunte Kuh aus, mit dem dieser Jagd auf die Seeräuber machte. Im März 1401 stellte man das Schiff des Störtebeker vor Helgoland. Dies gelang freilich nur durch Verrat. Das Ruder von Störtebekers Schiff war bei Nacht mit Blei ausgegossen worden. So wurde die gesamte Mannschaft Störtebekers gefangen genommen und nach Hamburg gebracht. In einer langen Prozession wurde sie durch die Stadt geführt und in den Kerker gesperrt. Störtebeker bot dem Bürgermeister einen Handel an. Würde man ihn freilassen, schenke er dem Rat eine aus Gold geschmiedete Kette so lang, dass sie das Stadtgebiet umschließen könne. Das half ihm nichts. Am 21. Oktober 1401 wurden er und 72 Gefährten auf dem Grasbrook zu Hamburg zum Tode verurteilt. Noch auf dem Richtplatz bat sich Störtebeker aus, dass er als erster geköpft werden solle. Jeder seiner Männer, an denen er danach ohne Kopf aufrecht vorbeischreiten würde, solle aber frei sein. Dieser Bitte wurde stattgegeben. Scharfrichter Rosenfels aus Buxtehude setzte zum Schlag an und hieb dem Seeräuber den Kopf ab. Es gelang dem Geköpften danach, an seinen Treuen vorbeizuschreiten. Der Henker, der um seinen Lohn fürchtete, stellte ihm aber ein Bein, so dass Störtebeker beim 11. Manne stürzte. Der Bürgermeister hielt sich nicht an sein Versprechen. Am selbigen Tag wurden alle 73 Seeräuber geköpft.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Und damit hallo zusammen, liebe Déjà-vu-HörerInnen. Willkommen zu unserer gekaperten feindlichen Übernahme 2023, die wir erst in 2024 aufnehmen. Wir, das sind Mirko,
Paul,
Tanja
und Stefan.
Und leider heute nicht dabei sind Sonja und Sabrina, aus gesundheitlichen Gründen. Störtebeker, super passendes Thema für Déjà-vu Nord, denn wir repräsentieren, also eigentlich ursprünglich hätten wir nur den Nordbereich repräsentiert, aber jetzt ist Paul noch als Verstärkung dazugekommen und so hält sich das dann wieder ein bisschen die Waage, nicht?
Ja, da bleibt alles schön im Gleichgewicht.
Wie hieß der denn jetzt eigentlich mit Vornamen? Klaus, Peter, Dieter, Störtebeker.
Ja.
Auf jeden Fall. Das heißt, stürzt den Becher, oder?
Ja. So wird das übersetzt.
Das ist sehr, sehr schön. Was ist denn das eigentlich überhaupt für, also ist das ein norddeutscher Dialekt oder?
Eigentlich eher eine altdeutsche Mundart hier. Also das ist nicht unbedingt richtig Dialekt.
Und es ist auch über die Jahre dieser Name gewandelt. Von Störzebech zu Störtebeker zu, also es gibt den in verschiedenen Varianten.
Ja.
Und es ist ja auch nur, in Anführungsstrichen nur angeblich sein Rufname, weil er halt einen großen Becher Getränk auf einmal trinken konnte.
So went the saying, sozusagen. Da sind wir auch schon gleich da mittendrin. Diese Sendung ist ja mehr als nur so eine Geschichtsepisode, sondern hat ja ganz viel auch mit Mythos zu tun. Und wenn ich das richtig begriffen habe, haben wir oftmals mehr Mythos als Fakt. Ist das richtig?
Das ist richtig. Also wenn wir nur die Fakten uns betrachten, dann haben wir so gut wie gar nichts. Also okay. Da bleibt nicht viel über. Also wenn wir die Sendung nur mit Fakten bestreiten, über Störtebeker selbst, sind wir innerhalb der nächsten 2 Minuten fertig. Aber ein bisschen mehr Betrachtung wäre schon da.
Aber das ist ja ein sehr, sehr guter Einstieg, vor allen Dingen, wenn wir uns dann damit beschäftigen, dass ja Geschichte und erzählte Geschichte also es gibt ja einmal die wissenschaftliche Betrachtung, evidenzbasiert, ne? Man findet beispielsweise archäologisch irgendwelche Artefakte und kann sie dann zuordnen einer bestimmten Zeitperiode und so weiter und so fort. Und hier haben wir eine Figur, der man unterstellt, sie sei eine historische Figur, aber in Wahrheit Teil einer großen Erzählung sozusagen, was ja dazu passt, dass wir Menschen ja komplett in Geschichten leben sozusagen. Also ne, unsere ganze Identität baut sich ja auf unseren Geschichten auf sozusagen. Und ich finde, das ist ein ganz guten Einstieg tatsächlich. Mal so in die Runde gesprochen. Was sind die beweisbaren oder gibt's überhaupt beweisbare Fakten? Sprecht mal, also erzählt mal alles, was es rund um das Thema Fakten gibt.
Ja, also fange ich mal mit den Fakten an. Mit Erwähnung eines Italienbruders namens Störtebekers.
Da muss ich gleich mal einhaken. Was ist denn das? Ein Vitalienbruder.
Landläufig wird der Vitalienbruder als Seeräuber bezeichnet, was aber historisch auch nicht ganz sauber und zu halten ist. Der geschädigt worden ist, wird ihn auch weiterhin oder hat ihn damals sicherlich als Seeräuber betrachtet.
Ja.
Nur die ganze Art der Seeräuberei beziehungsweise das, was sie getan haben, waren eigentlich eher den Vitalienbruder eher Söldner zur See. Wobei Söldner nicht die ganz richtige Bezeichnung ist. Ein Söldner bekommt Sold dafür, was er tut. Und Vitalienbrüder sind angeheuert worden, um gegen feindliche Schiffe in Krieg, in Fehden anzutreten und haben dann allerdings die Beute behalten dürfen, die sie dabei erbeutet haben.
Aha. Und was war dann genau der Auftrags, also wie hat so ein Auftrag gelautet? Hast du da so ein Beispiel?
Also das ist wiederum historisch ganz schwer zu fassen. Es gibt keine amtlichen Überlieferungen darüber, wie solche Aufträge genau ausgesehen haben. Also es gibt Überlieferungen davon, dass die ausgeschickt worden sind, Zum Beispiel in bei der Belagerung von Stockholm, der dänischen Königin, die Stockholm belagert hat, haben sie den Auftrag bekommen, Lebensmittel durchzubringen in die Stadt.
Ah ja.
Zum Beispiel. Und es ist ebenfalls darf faktisch ein Störtebäcker zugreifen. 1413 hat der Albrecht von Holland in seinen Dienst genommen 114 Personen unter 8 Kapitänen. Unter diesen Kapitänen war ein Johann Störtebäcker. Das war 1413 und die hatten den Auftrag, den Handelsverkehr zwischen der Hanse und London zu unterbinden beziehungsweise auszubremsen, weil dem Albrecht von Holland es ein Dorn im Auge war, dass seine Güter dort nicht zu den Preisen beziehungsweise zu den Möglichkeiten gehandelt worden sind, die der Hanse eingeräumt worden sind.
Das ist jetzt noch Fakt, oder?
Das ist also ein Vertrag. Da gibt es einen vorliegenden Vertrag. Da sind die Kapitäne genannt. Die 114 Personen Besatzung sind genannt, allerdings diese nur als Person. Das ist ein Schriftstück, was vorliegt. Genauso liegen vor aus England sogenannte Schadensakten. In England, also man darf sich das eben nicht so vorstellen, wie das in manchen Filmen ist. Ein Schiff fährt an das andere ran, wird ausgeräumt und dann versenkt, sondern eigentlich ging es darum, so wenig wie möglich Kampfhandlungen überhaupt zu haben. Jede Kampfhandlung beinhaltet, dass man selbst verletzt wird, sterben kann, unpraktisch. Deshalb ist man eigentlich an die Seite gefahren und so ein Händlerschiff der Hanse, beziehungsweise allgemein, hatte etwa so 10 bis 15 Personen Besatzung damals. Die Piraten hatten circa 30 Personen an Bord. Und wenn man denn rein rechnerisch 2:1 hat, hat sich da auch keiner gewehrt. Groß. Dann haben sie ihre Ware hergegeben. Der See, also man geht davon aus, das ist allerdings nur eine Vermutung, dass die ganzen Seeräuber oder Vitalienbrüder immer ihre Namen genannt haben und auch den Namen ihrer Auftraggeber, so dass das wiederum in Schadensakten zugrunde gelegt werden konnte, weil es bestand die Möglichkeit, nachher auf, in Klammern, legalen Wege Schadenersatz für den Raub zu bekommen. Bei 36 Schadensfälle sind allerdings auch nur registriert in England zwischen 1393 und 1405. Und da sind dann eben, ist auch ein Störtebäcker genannt, allerdings immer ohne Vornamen. Allerdings gilt das auch für einen Rheinbeck, der auch nur mit Nachnamen genannt ist. Ansonsten gibt es eben Aufzeichnungen über Gödeke Michels, Hans Haufroth, Heinrich von Pommern, Hans von Wesen Monkuhle, Klaus Scheid.
Das ist auch super, dass du das schon auch an den historischen Kontext gleich eingeordnet hast, Stefan, denn da wissen wir auch gleich, in welche Zeit wir uns bewegen. Ja. Ne? Und über die Hanse, da hat es ja auch schon eine sehr gute Folge, zu meiner Kenntnis zumindest, bei Déjà-vu, wo man dann einfach als interessierte Zuhörerin auch nochmal reinhören kann. Genau.
Mitte des 14. Jahrhunderts hatten wir hier oben im Norden eine der ganz großen Sturmfluten, die in die Geschichtsschreibung als zweite Marcellusflut bzw. große Mandränke eingegangen ist. Da ist in Schleswig-Holstein rund 100.000 Hektar Land verloren gegangen. Es ist eine Insel untergegangen in der Nordsee. Das ist über die Rungholz-Sage. Das wurde lange gesagt, das wäre nur eine Sage, aber es sind die Hafenanlagen von der Insel gefunden worden. Wann genau...
Ist das Nordseeküste, ne?
Ja, Nordseeküste, also, genau.
Ja, okay.
Wann genau diese Flut war, ist nicht genau überliefert. Also vermutlich, es wird gesagt 62, es wird gesagt 65, es sind verschiedene Zeiten zu finden. Die schriftlichen Aufzeichnungen darüber sind nämlich alle erst 100 Jahre später verfasst. Also die ist also so hier oben aber im Gedächtnis der Bevölkerung geblieben, dass die also später 100 Jahre relativ umfangreich aufgezeichnet wurde. Und es war die große Zeit der Pest. Wir hatten um 1340 herrschte hier oben in Hamburg und in Schleswig-Holstein die Pest. Und in Hamburg sind rund 6.000 Tote und in Schleswig-Holstein rund die Hälfte der Bevölkerung an der Pest verstorben. Also es war eine Zeit, wo hier im Norden, ja, ich sag mal, bei der einfachen Bevölkerung ganz viel Not und Elend herrschte, während es den Städten in der Regel relativ gut ging. In Mecklenburg-Vorpommern haben wir im 14. Jahrhundert ganz viele Stadtgründungen, die im Kontext der Hanse zu sehen sind. Mhm. Und in diesen Städten florierte der Handel, während die Landbevölkerung ja überwiegend leibeigene waren. In Hamburg ging es der Stadt eben auch sehr gut. Wir haben in Hamburg in Mitte des 14. Jahrhunderts den ersten Aufstand der Händler gegen den Rat. Und auch zu der Zeit wurden 4 der großen Hauptkirchen gebaut. Und auch der damalige Dom von Hamburg, der heute allerdings nicht mehr steht, aber 3 dieser Hauptkirchen, die damals gebaut wurden, die stehen heute noch.
Ich finde gerade sehr interessant diese Geschichte mit dieser überfluteten Insel. Das an sich ist ja schon Stoff für einen Mythos.
Oh ja,
ne?
Rungholt ist, wobei Rungholt erst zum Mythos oder so ganz bekannt geworden ist durch das Gedicht Trutz Blanke Hans.
Aha. Das ist total spannend. Ich habe noch nie davon gehört, wie super das ist.
Ja, wobei also diese Marcellusflut tatsächlich bis in die Wesermündung wohl reingedrückt hat und zum Großteil für die Entstehung der Halligen in der Nordsee mit als Ursache gesehen wird.
Wie ist es da für dich, Paul? Hast du schon mal davon gehört?
Tatsächlich nicht. Ist für mich auch so das erste Mal.
Das sind die Menschen mit Südgeschichte.
Wart ihr nicht bei Christophs Vortrag im Clubcall über Sturmfluten dabei?
Ja, das
ist wohl wahr.
Tut mir
da
auch
was
sehr leid.
Da war es nass.
Wie ist es denn bei dir in Bayern überhaupt? Bei dir in Bayern, TM. Paul, kennst du diesen Mythos um diese Person? Ist das in Bayern...
Es ist eher weniger. Ich habe, habe von Störtebeker wirklich nur am Rande was gehört. Also im Prinzip wusste ich nur, dass er Pirat war und eben an der Nordsee war. Und das war eigentlich auch alles. Hier wird er jetzt nicht so drüber gesprochen. Also natürlich, ich habe letztens mit einer Geschichtslehrerin von mir in der Schule drüber geredet, weil ich ihr gesagt habe, hey, wir nehmen in dem Film was auf über Störtebeker, da war sie total begeistert. Und da haben wir einfach ein bisschen drüber geredet. Hat auch einen Ticken noch was gewusst, aber jetzt nicht so ausführlich wie Tanja und Stefan.
Ja.
Oder wie es dort oben im Norden wahrscheinlich an den Mann gebracht wird, ans Ohr. Aber hier hat man nicht so viel Verbindung. Also generell muss man sagen, ist hier sehr wenig, wird hier sehr wenig über Sachen gesprochen oder erzählt, was in Norddeutschland ist.
Würde man, Stefan und Tanja, würde man dann sagen oder würde man reden von norddeutscher Folklore dann? Ist das Teil der norddeutschen Folklore? Nicht, dass das jetzt groß wichtig ist, da reicht ein Ja oder Nein.
Ja, ja schon.
Ja.
Okay. Hm. Ja. Also ich habe gerade so gedacht, also den Becher stürzen, das geht auch in anderen Bundesländern, nicht? Also.
Ja,
deswegen hast du Bayern erwähnt.
Das ist eine Mutmaßung, oder?
Also was wir versucht haben rauszufinden und wirklich nichts dazu gefunden haben, ist, warum es gerade Störtebeker war, der so im Gedächtnis hängen geblieben ist. Ja. Denn es gab halt auch andere Vitalienbrüder. Die sind ja auch namentlich genannt. Aber so in diese, wirklich in Gedächtnis und in die Sagenwelt hat das eigentlich nur Klaus Störtebeker beziehungsweise von Gödeke Michels gibt es noch eine. Oder die ein oder andere Erzählung. Und hier oben gibt es tatsächlich viele Ortschaften, die sich auch mit Störtebeker identifizieren, ne? So. Und die in ihrem örtlichen Sagenschatz auch immer eine Geschichte zu Störtebeker dabei haben.
Ich versuche mich die ganze Zeit, und habe das auch schon in der Vorbereitung dieses Fragenkataloges, das ist übrigens total wunderbar, mal in der Dummy-Position hier zu sein, das ist super. Ich habe mich versucht, an unseren Besuch in diesem wunderbaren Museum in Lübeck zu erinnern, ob das da groß Thema war, Störtebeker. Und ich kann mich tatsächlich, glaube ich, sage auch immer Störtebeker, da heißt er Bäcker eigentlich, ne? Ich kann mich nicht so richtig daran erinnern, während ich das total gut erinnern kann, wie wichtig dieses Hanse, also diese Hanse-Vereinbarung und Verträge und so weiter waren. Das vielleicht habe ich es irgendwie überhört oder das war tatsächlich in der Führung kein Thema. So, das.
Für Lübeck selbst was dort erwähnt ist im Museum, sind die Vitalienbrüder an sich, weil das ist für Lübeck eher eine Sache. Der Name Störtebeker, beziehungsweise die Geschichte selbst hat für Lübeck wenig Bewandtnis. Weil also letztendlich, gleich nochmal ein bisschen zu den Vitalienbrüdern im Allgemeinen. Der Name selbst wurde jahrelang darauf zurückgeführt, dass sie eben Viktualien nach Stockholm gebracht haben und dass sie deshalb so genannt wurden. Mittlerweile ist die Forschung so weit, dass klar ist, dass das aus dem Französischen kommt. Da gab das die Lebensmittel quasi konfisziert haben und damit die verschiedenen Armeen versorgt haben im Hundertjährigen Krieg. Vor allen Dingen die französische. Deshalb war für die Engländer waren das vorher schon Räuber und Seeräuber. Also weil das im Hundertjährigen Krieg zu Land und zu Wasser stattgefunden hat. Der Begriff selbst, Vitalienbrüder, ist also schon bevor das in Stockholm losgeht, aufgezeichnet in einem Brief des Deutschen Ordens, die einen Brief von einer anderen Stadt bekommen haben, dass bei ihnen quasi die Vitalienbrüder neue Schiffe erhalten. Und die andere Stadt war da überhaupt nicht begeistert von. Und da hat der im Hafen dann sind die Brüder da mit konfrontiert worden und haben dann gesagt, sie wären ja nun redliche Handelspartner und wären auf dem Weg zu ihrem neuen Auftraggeber und würden natürlich gegen ehrliche und redliche Städte und Schiffe nicht vorgehen. So wie das also jeder sagt, der irgendwo angeheuert wird. Um eine
da ist dann Fehde. Redlich auch sehr dehnbar.
Ja, ne? Genau. Und da sind sie das erste Mal erwähnt und da ist schon klar, dass sie, wie gesagt, in Klammern mehr oder minder Kämpfer im Dienst waren. Wird ganz oft davon gesprochen, dass sie mit Kaperbriefen ausgestattet worden sind, wobei Belege für Kaperbriefe gibt es nicht und in unserer Vorbereitung kamen Tanja und ich auch gehört, dass es die Kaperbriefe auch erst sehr viel später überhaupt gab. Diesen Begriff Kaperbrief ist wohl auch später erst hinzugekommen.
Das ist so eine Art Freibrief, oder?
Richtig, ein Freibrief, dass man gewisse, also Berühmtheit hat das Ganze im unter dem Sir Francis Drake, dem englischen Seeraber.
Francis Drake.
Bekommen, Berühmtheit erlangt, weil der eben von England damit ausgestattet worden ist, dass er spanische Schiffe überfallen durfte.
Ja.
Und der soll sich auch eben daran gehalten haben, dass es eben spanische Schiffe gewesen sind, die er überfallen hat.
Ja. Vorher sind sie nicht belegt.
Aber vorher ist es eben nicht belegt, dass das solche Briefe gab. Was es gab, waren eben, und das waren die Vitalienbrüder, Fehde bzw. Kriegshelfer. Denn auch zu der Zeit, in diesem historischen Kontext, ist eben der Krieg Dänemarks um die schwedische Krone gegen Mecklenburg zu sehen. Mecklenburg hatte eigentlich Anrecht auf die schwedische Krone, genauso wie die dänische Königin. Und die haben sich das Kabbeln gekriegt. Und Mecklenburg hat dann eben Vitalienbrüder angeheuert, um alle, die mit Dänemark Handel treiben, beziehungsweise auf die dänischen Schiffe anzugreifen und nach Möglichkeit eben das Kriegsgeschehen zu unterbinden.
Genau. So. Und danach verliert sich's dann. Danach geht es dann ins, also es heißt, nachdem dieser Krieg beigelegt war, haben sie angefangen, in die eigene Tasche zu wirtschaften. Und dann dann gibt's halt wieder Belege für die Vertreibung der Vitalienbrüder aus der Ostsee durch den Deutschorden.
Ja. Was der Deutschorden sich auf die Fahne geschrieben hat, dass er natürlich die Piraten vertrieben hat. In Wirklichkeit
Walter Gotland.
Wollten sie verhindern, dass die Herzogin von Pommern, die auf Gotland regiert hat, unter deren Regie die Piraten dort siedeln durften, war dabei, Friedensverhandlungen mit der dänischen Königin zu schließen. Und damit hätte Dänemark diese strategisch wichtige Insel bekommen. Und dann hat eben der Deutschorden einen Überraschungsangriff auf Gotland gestartet und die dort vertrieben. Und was Lübeck angeht, ist, Lübeck war in dieser ganzen Zeit im Prinzip neutral und hat jegliche Seiten beliefert. Nur das Prinzip eines neutralen Staates beziehungsweise eines neutralen Handelspartners gab es zu der Zeit nicht. Das hat sich im Prinzip erst nach diesem Krieg entwickelt. Und somit haben alle Schiffe, die nicht Freund waren, waren für alle Vitalienbrüder Feind und konnten natürlich beraubt werden.
Lass uns mal wieder zurückkommen zu dem guten Störtebeker.
Ja, die Kurve würde ich jetzt gerade schließen wollen, Mirko.
Okay. Ja. Okay.
Und zwar sind die ja denn vertrieben worden aus der Ostsee und haben sich in der Nordsee festgesetzt. In der Nordsee konnten sie ja dann erstmal weiter in ihren Gewerbe nachgehen, weil viele der ostfriesischen Häuptlinge beziehungsweise Fürsten haben sie dann angeheuert, um ihre Fehden weiterzuführen. Und auch Fehden gegebenenfalls gegen Hansestädte. Und so sind sie quasi, haben sich in die Nordsee aufgemacht und dort ist, wie gesagt, in der Nordsee auch erst der Störtebeker überliefert. Während, genauso wie Gödicke Michels. Gödicke Michels war eigentlich der Hauptmann zu der Zeit, der bekannteste der Vitalienbrüder. Es heißt ja so schön, Störtebeker hätten sie dann bei Helgoland um 1400 gestellt und aufgebracht.
Ah ja.
So, das ist auch sehr schwer zu fassen. Denn alle Einträge, zum einen steht im Kämmererbuch, also die Kämmerer ist die Finanzverwaltung der Hansestädte gewesen. Die haben aufgeschrieben, für was sie Geld ausgegeben haben. Und da steht nur, dass sie in eine Expedition, eine Strafexpedition ausgeführt haben gegen Seeräuber auf Helgoland, unter anderem gegen Störtebeker. Und dort haben sie eben 73 Personen festgenommen. Ob unter diesen festgenommenen Personen tatsächlich Störtebeker war, ist noch eine andere Sache.
Das ist nirgends schriftlich belegt.
Aber es bietet insgesamt Stoff für diese gesamte, für diese Geschichte, also für diesen Mythos dieser Person. Ich bieg mal so dann auf so, ich sag mal, was ist denn das, so Kulturaspekte ein, denn es gab bis vor einiger Zeit noch einen Regionalexpress, der zwischen Cuxhaven und Hamburg hin und her fuhr, der diesen Namen trug zum Beispiel, das fand ich sehr, sehr, sehr interessant, das hatte ich nachgeschaut und ich habe noch so gedacht, hier gibt es ja richtig eine Industrie, die diesen Namen trägt. Also man scheint da von diesem Mythos da das ganz gut, ich sag mal, als Geschäftsmodell zu verstehen. Denn ich habe hier gefunden, unser Besuch hatte sich ein Bier erworben, das den Titel oder das den Namen Störtebeker trägt und so weiter. Das scheint ja so heute tatsächlich so, also dass man diesen Mythos auch braucht als Ja, also als geschäftliche, als Geschäftsgrundlage, also neben der Folklore, auch als Geschäftsgrundlage für diese Region um die Nordseeküste herum. Wie erlebt ihr das da bei euch in der Nähe von Hamburg? Ich denke, in Bayern wird man da wahrscheinlich nichts von sehen oder so. Also in der Schweiz hat es auf jeden Fall nichts.
Nanu.
Also, komisch, oder?
Ja, ganz merkwürdig. Also was hier ganz ganz präsent ist, sind in Rostock die Störtebeker Festspiele, die es schon zu DDR-Zeiten gab. Die haben einen immensen Zulauf. Und da ist auch die ganze Industrie, der ganze Tourismus ist darauf eingeschossen. Auf Rügen. Da findest du also auch ganz, ganz viel dazu. Von Merchandise über Übernachtung, über Pauschalangebote. Also da kriegst du ganz viel.
Ich glaube, Tanja, du hast erst Rostock gesagt, ne? Rostock ist ja nicht
Rügen,
oder?
Nein, ich meine nicht Rostock, ich meine Rügen. Weißt du, wo du es hier noch ganz präsent hast, ist in Verden. In Verden gibt es jedes Jahr die eine Veranstaltung. Da verteilt Störtebeker gesalzenen Hering und Brot an die Armen. Das ist eine Abendspeise und die findet jedes Jahr im März statt. Ich muss mal eben nachschauen, wann.
Ja, da kommt ein Schauspieler als Störtebeker verkleidet dann in den Ort geritten und die Kinder erwarten, also die Kinder, die Erwachsenen erwarten die auch, aber die Kinder, für Kinder ist das auch so ein Spektakel.
Genau, deshalb ist die Letare-Spende in Verden.
Zu dem Zeitpunkt, als wir das gerade hier aufzeichnen, haben die, glaube ich, wenn ich das noch richtig gelesen habe, in Verden gerade auch ein Wasserproblem, nicht?
Also, ja, wir hier im ganzen Landkreis, also auch bei uns im Landkreis, auch zur Elbe runter, die ganzen Deiche sind voll, also die ganzen, es ist unheimlich viel Wasser da.
Ich habe noch so gedacht, dass wir, wenn wir, wir haben uns ja immer wieder die Frage gestellt, warum, oder du, Tanja, hast sie ja erst explizit gestellt, dass dir nicht klar ist, warum es sich dann so zugespitzt hat auf diese eine Person Störtebeker. Also diese Erzählung. So wissen wird das wahrscheinlich niemand von uns vieren. So meine Vermutung ist, dass das einfach dieses Zuspitzen auf eine Person oder ne, das macht man ja in Filmen auch häufig, ne, wenn man versucht, so Handlungsstränge zu vereinfachen, dass man dann so mehrere Personen auf eine, also Eigenschaften von mehreren Personen oder Funktionen auf eine dann reduziert und so weiter, um dann das A, die Geschichte zu vereinfachen. Das machen wir Menschen ja generell gerne, glaube ich, vereinfachen. Also Komplexitätsreduktion, Stichwort, glaube ich.
Ja.
Und dass das natürlich sich einfach als Heldengeschichte auch super erzählt, ne? Also der dann so auch mit dieser tragischen Komponente, ne, von der ihr berichtet, da freue ich mich gleich, wenn Paul da nochmal was so sagt, ob das biologisch überhaupt nachvollziehbar ist, dass da jemand kopflos durch die Gegend läuft. Aber das noch eben zu Ende zu führen, dass das natürlich wirklich auch sehr gut verfängt, nicht? Man hat da so eine Zahl, ne, 73, sagtest du, glaube ich, Tanja, und 11, ne, da haben wir auch noch wieder so eine Schnapszahl, ist es, glaube ich, auch oder so, aber das kann ja auch Zufall sein, ich habe keine Ahnung. Also, dass man da so eine Geschichte, man schlägt ihnen den Schädel ab und er läuft angeblich noch los. Ich kann mir das ganz schwer nur vorstellen, dass das überhaupt funktioniert. Und dann wird ihn am Bein gestellt und dann kommt noch so dieses Anti-Obrigkeits-Ding dazu, ne, dass der Bürgermeister sich nicht an sein Wort hält. Und das ist natürlich einfach insgesamt eine ganz hat die ganzen Zutaten für eine spannende Geschichte.
Ja,
so, ne?
Und was ich glaube, also was ganz doll zu diesem Mythos und zu diesem, oh, die waren so toll, beigetragen hat, ist, was wir haben es noch gar nicht erwähnt. Die werden auch die Likedeler genannt. Das heißt die Gleichteiler. Es wird erzählt, dass sie untereinander die Prise, also das, was sie erbeutet haben, zu gleichen Teilen aufgeteilt haben.
Ach, das ist ja schön.
So,
ja,
und das kommt dann nochmal obendrauf, wenn du diesen Hintergrund siehst, dass es dem Großteil der Bevölkerung hier im Norden, ich glaube, echt schlecht ging. Also es waren halt echt harte Zeiten so. Und das ist tatsächlich auch in jeder Aussage zu finden. Also du findest unterschiedliche Anzahlen von Personen, die festgenommen worden sind und in Hamburg hingerichtet wurden. Du findest unterschiedliche Geburtsorten, du findest unterschiedliche Geschichten, wie er aufs Schiff gekommen ist. Da gibt's ganz, ganz viele Varianten.
Ja.
Aber überall gleich ist dieser Begriff Likedela, also Gleichteiler. Und ich glaube,
ja, da steht das Wort like drin, ne?
Das macht ganz, like wie ähnlich, wie
aus dem Wort. Okay. Ja, aber es passt ja zu dem Wort like.
Das stimmt.
Zu dem englischen Wort like.
Das nicht, das hat alles so ein bisschen was von Robin Hood, ne?
Ja.
Also, das sind ja gewisse Parallelen, die man in England ziehen kann. Halt nur, dass es auf Land spielt und nicht auf See, ne?
Und es ist auch eine ähnliche Zeit, wo Robin Hood und Störtebeker als Sage dann verschriftlich wurden. Er wird auch in manchen Sagen der Robin Hood der Meere genannt.
Ah, okay.
Ja, das ist sehr spannend. Entschuldige, Paul.
Nö, alles gut. Da hast du mich ja nicht unterbrochen.
Kannst du noch mal eine Jahreszahl dazu sagen? Oder könnt ihr beide dazu eine Jahreszahl sagen?
Die ersten Aufzeichnungen selbst waren schon 1420. Da gab es die erste Chronik, wo er hinterlegt worden ist. Das allerdings in Lübeck von einem Mönch. Und bei 1430 hat er bei irgendeiner Chronik dann auch den Namen Klaus eingefügt. Bis dahin war das die ersten 10 Jahre in den Chroniken immer nur Störtebeker. Danach kam
das. Ist auch spannend, wie man auf den Namen Klaus dann kommt. Ne?
Ja, Klaus ist einer der häufigsten Vornamen, also in der Abwandlung mit Nikolaus, Nikolai sowas in der Zeit gewesen.
Also das hat dann sowas wie Jedermann, ne?
Ja,
so
genau. Also Johann war noch ein ganz üblicher Name hier in der Gegend. Zu der Zeit, wie gesagt, ein Johann Störtebeker ist denn auch eben belegt. Der hat allerdings mindestens bis 1413 gelebt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja.
Und dann sind aus diesen Chroniken ist dann im 16. Jahrhundert das erste Mal überarbeitet worden und zusammengefasst worden. Und das war jahrelang auch die Forschungsgrundlage oder das, was sämtliche Historiker Schriftstück dafür vorgesehen hat. Genauso eben mit im 15. Jahrhundert ist festgelegt worden, dass das eben 1401 war. Das war auch erst 1400, dann war es 1402 und dann haben sie irgendwann festgelegt, okay, jetzt legen wir das mal irgendwo genauer hin.
Okay, wir einigen uns,
ja. So, und das ging dann eben in der Phase, dass man da Heldensagen allgemein höher gehandelt hat.
Du hast parallel dazu, gab es in der englischen Literatur schon im 14. Jahrhundert ähnliche Helden, also die ähnlich in diesen Ingrid Benekel hat eine Studie dazu erstellt, die heißt Der gute Outlaw. Und dieses Bild vom guten Outlaw, vom guten Räuber, gibt das in England schon im 14. Jahrhundert belegt. Die Robin Hood-Sage ist seit 15. Jahrhundert belegt, Störtebeker ist seit dem 15. Jahrhundert belegt. In China gibt's eine ähnliche Erzählung, die heißt Die Räuber vom Liang Shanmuo, die ist aus dem 14. Jahrhundert. Also es ist so die Zeit dieser Helden, die um Gerechtes zu tun, aber gegen geltendes Recht verstößen müssen.
Ich finde auch spannend, dass das so ein bisschen zusammenfällt, also nicht ganz genau, aber so ein bisschen dann auch in die Zeit der ersten Druckerpresse, ne? Wo man, ja, also die Druckerpresse mit auswechselbaren Lettern, muss man ja genauer, ja, genau, sagen, dass dadurch die Verbreitung natürlich auch dann rasant fortschreitet, so, ne? Kann man das schon so sagen?
Mhm, ja. Diese Art der Erzählung sind spätestens seit der Erfindung der Druckerpresse sehr beliebt und belegt.
Ja.
Habe ich irgendwo gefunden.
Ja. Ah ja.
Und okay. Es wird aber davon ausgegangen, dass die mündliche Erzähltradition solcher Geschichten weiter zurückreicht.
Ja.
Ja, und also, dann eben halt auch die entsprechenden Veränderungen immer, ne, die dann
genau,
zu solchen
und es gibt,
Erzählungen.
Also ich habe da tatsächlich zwei Studien zugefunden, die sich mit den, also auch diesem Menschenbild, was da so, also diesem Heldenbild, was da so propagiert wird, beschäftigen.
Ja.
Wie das zustande kommt und ja, Gesetzesbrechung, um das Richtige zu tun.
Ja, ich glaube, das ist eben noch. Ich glaube, das ist eben noch so ein anderer Faktor, wenn man sich bedenkt, es ging ja den Menschen schlecht damals und die meisten konnten auch gar nicht lesen, schreiben.
Mhm.
Und da blieb ja, glaube ich, nichts anderes übrig, als über Mund, über Erzählungen das weiterzugeben. Und dann hat sich dann eben viel verändert, vom Schriftlichen zum Mündlichen, über Generationen. Und dann irgendwann mal verwischen sich auch viele Spuren,
mhm,
bis man dann wieder anfängt, sich etwas aufzuschreiben, ne?
Mhm.
Ja, es, ja, hat auch ein bisschen immer dieses stille Postelement, ne? Weil sich ja,
genau,
Erinnerungen,
richtig,
ja, ne, jedes Mal auch verändern und so.
Genau.
Ja.
Paul muss uns noch sagen, ob das überhaupt geht, dass der Störtebäcker an seinen Kollegen vorbeigelaufen ist.
Also, das ist dann jetzt wohl mein Part. passenderweise haben wir vor kurzem in der Schule dieses Thema gehabt, in Biologie, im Bereich Neurobiologie. Und es fing auch tatsächlich mit Störtebeker an, nur ganz kurz als Einstieg, um eben zu klären, das war eben auch die Frage dann am Anfang im Unterricht, ist es möglich, ohne Kopf rumzulaufen? Um es schnell in dem Fall vorwegzunehmen, ist es nicht möglich, zumindest nicht, wenn man den ganzen Kopf abschlägt. Ja, ist der ganze Kopf weg, dann gibt's halt noch die letzten Reaktionen sämtlicher Muskeln im Körper. Der Körper zappelt noch ein paar Sekunden und das war's. Dann tritt der Exodus ein, mehr ist da nicht zu machen. Es gibt biologisch ein Gegenbeispiel und zwar den Hahn Mike. Ich weiß nicht, ob ihr von dem gehört habt, also in Amerika, glaube ich, haben sie einem Hahn den Kopf abgeschnitten, der noch, ich glaube, 17 Tage, 14 Tage weitergelebt hat, weitergelaufen ist.
Das ist jetzt kein Mythos, oder?
Das ist kein Mythos, genau.
Okay.
Und zwar kann man sich, und wir haben uns das halt dann angeschaut, nämlich wurde nicht der ganze Kopf abgetrennt, sondern nur ein Teil des Kopfes, was übrig geblieben sind. Also man muss sich vorstellen, das Hirn besteht aus mehreren Zonen. Ja, also das Hirn ist nicht nur das Gehirn, so ein Ganzes, sondern es sind viele Sachen. Du hast das Großhirn, das Stammhirn, Zwischenhirn, das Kleinhirn. Und was dann einfach war, als man Mike den Kopf abgeschlagen hat, sind Stammhirn und Kleinhirn übrig geblieben. Das hat eben zur Folge, dass tatsächlich ein Weiterleben möglich ist, weil nämlich die lebenswichtigen Funktionen des menschlichen Körpers oder der Körper allgemein, der Lebewesen allgemein, nämlich ist, dass das Stammhirn überlebenswichtige Funktionen wie Herzschlag und Atmung steuert. Und auch für die Reflexe dann verantwortlich ist. Während das Kleinhirn dann dafür verantwortlich ist, dass die Koordination in der Bewegung und Gleichgewichtssinn alles eingehalten wird. Und auch Sachen wie Autofahren, Radfahren, Sachen, die man vielleicht auch tagtäglich macht, dort eingespeichert werden. Also Sachen, die man jetzt automatisch macht. Also Fahrradfahren verlernt man ja auch nicht, sondern sobald du dich wieder auf den Sattel hockst, weißt du automatisch, was du machen sollst. Und so hast du den Kleinhirn abgespeichert. Und das sind die überlebenswichtigen Funktionen. Gut, das war jetzt bei Mike auch nur deswegen möglich, weil das Gehirn eines Vogels noch ein bisschen anders geformt ist, sodass der Schlag auch so ausgeführt konnte. Das geht beim Menschen, würde das jetzt nur gehen, wenn man ungefähr die Hälfte des Kopfes abschlägt.
Oh je,
so.
Oh je.
Dann kann man sich aber vorstellen, wenn es so ist, kann man sich dann vorstellen, dass da jemand wie ein Zombie rumläuft. Weil das, was den Menschen ausmacht, also das Bewusstsein, die Meinung, die Handlung, das Denken, alles das ist im Großen verankert. Und das ist das, was ganz oben ist. Sprich, man lebt, aber man nimmt bewusst nichts mehr wahr. Also, wenn man das bei Menschen überhaupt so machen könnte, ne? Und wenn der ganze Kopf abgetrennt wird, dann ist da einfach gar nichts mehr, was da noch funktionieren könnte.
Es reicht nicht mal mehr für 11 Personen, nicht?
Es reicht nicht mal mehr für 11 Personen, geschweige denn, dass man irgendeinen Schritt machen könnte, der wirklich koordiniert ausgeführt wird, sodass man auch wirklich vorankommt. Das ist nicht mehr möglich. Es gibt, um nochmal überhaupt zur Hirnfunktion noch ein bisschen was dazu zu sagen, ein Fall, der in Amerika passiert ist, bei einem Eisenbahnarbeiter. Und zwar hieß er Phineas Gage, wenn ich das richtig ausspreche. Phineas Gage. Der im 19. Jahrhundert, hat dort bei der Eisenbahn gearbeitet und gerade bei an der Stelle, wo sie halt weitergebaut haben, oder bei Eisenbahnarbeiten besser gesagt, ja, ist durch eine Explosion eine Eisenstange durch seinen Kopf rein und auf der anderen Seite wieder raus. Und trotzdem hat es überlebt und konnte noch sprechen, hatte noch seine ganzen Funktionen, die er hatte. Und man hat sich gewundert, wieso. Es konnte nur deswegen passieren, weil die Stange weder das Stammhirn noch das Kurzhirn frontal erwischt hat, sondern im Prinzip fast nur das Großhirn. Was dann allerdings dazu führte, war, dass er Persönlichkeitsstörung hatte. Sprich, war nicht mehr der gleiche Mensch wie davor. Er war, also man berichtet, dass er viel, dass er einfach viel betrügerischer wurde. Also er hat angefangen zu lügen, war unfreundlich, hat Streit angefangen, war einfach nicht mehr der Kerl, der vor diesem Unfall war. Ansonsten waren ja alle Funktionen noch da tatsächlich.
Was für ein Fall.
Total. Also und da sieht man eben, dass wirklich, was das Wesen des Menschen ausmacht, das, was ihn ausmacht, einfach das Großhirn ist im Großhirn verankert ist. Sprich, wenn das Großhirn geschädigt wird, muss es nicht heißen, dass man stirbt, sondern man trägt irreversible Schäden davon, das ist richtig, aber man ist nicht automatisch tot deswegen.
Das ist eine sehr interessante Abrundung.
Genau. Gut, was Gefühle betrifft, kannst du natürlich auch nicht mehr haben. Die werden im Zwischenhirn gebildet, die sind noch einen Ticken höher als Stamm. Also man muss sich so vorstellen, Stamm und Kleinhirn sind relativ weit unten in dem ganzen Komplex. Wenn man sich das ganze Hirn vorstellt, sind Stamm und Kleinhirn relativ weit unten Richtung Nacken. Also für das Leben nicht so notwendige Sachen, so blöd wie es klingt, sind oben. So, also für. Aber die lebenserhaltenden Sachen sind unten etwas geschützter. Genau. So viel zu störte Baker, das ist Legende, ohne Kopf zu laufen, auch wenn er es gewollt hätte. Hätte es nicht geschafft, in keinster Weise, nicht einen Schritt hätte er setzen können. Er wäre da rumgezappelt und dann wäre es auch wieder vorbei gewesen.
Das Spannende ist ja, dass trotz dessen, dass man das alles widerlegen kann und so weiter, also den Mythos quasi auch als Mythos dann benennen und entlarven sozusagen, dass die Geschichte trotzdem spannend bleibt, ne? Wenn man es voneinander trennt, ne? Wenn man sagt, hier, das ist einfach ein Mythos, so eine spannende Geschichte, wo man vielleicht auch noch Bezüge in die Neuzeit, also das hat ja so zeitlose Elemente, ne? Dieses so gegen Ungerechtigkeit und so weiter. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sich das einfach klar macht, dass das einfach eine Geschichte ist, nicht?
Eben, so. Genau. Und ich meine, das spricht ja eigentlich auch nichts dagegen, das so als Legende fortzuführen. Ich meine, wie du schon sagst, die Hauptsache ist, du weißt, was dahinter steckt. Und es ist wie mit vielen Sachen. Ich meine, der Mensch hat gerne seine Fantasie, zieht sich in eine Fantasiewelt zurück, damit es ihm besser geht. Und
manchmal.
Das ist manchmal, genau. Und das ist im Prinzip auch nichts anderes.
Geschichte, Geschichten, ne? Also
Schichten. Geschichte, Geschichten, genau.
Ja. So, von Schichten, ne? Das passt dann wieder zum Buchdruck ein bisschen.
Ja. Genau. Und zum Druck würde vielleicht noch kurz passen. Es gibt immer das Gerücht, dass es ein Bild von Störtebeke gegeben hat.
Ja,
das
wenn
ist
man Störtebeke...
Wenn man das eingibt bei Google und so, kommt man durchaus auch auf Bilder. Das Bild zeigt.
Das ist eine andere Person, ne?
Das zeigt Kurt von Rosen, einen der engen militärischen Berater von Maximilian I. Das hat irgendwer im 16. Jahrhundert genommen und da eine Münze draus geprägt und das Störtebeker untergeschrieben. Und das da verkauft, um damit Geld zu machen.
So früh fing das an.
Ja, so, genau, wo wir schon wieder bei der kommerziellen Verwertung
genau.
sind. Nicht?
Ja, genau, richtig. Merchandising im 17. Jahrhundert.
Also Reis, du solltest dann vielleicht eine Déjà-vu-Störtebeker-Shirt oder eine Déjà-vu-Münze prägen mit, ja, keine Ahnung, mit einem Counterfeit drauf. Irgendeins schreibt Störtebeker drunter. So.
Super. Selbstporträt von Ralf.
Genau.
Ja.
Weißt du, mit einem Lorbeerkranz, weißt du? So.
Ja, unbedingt.
Sehr schön.
Genau.
Tja, Ralf, wir erwarten Merch von dir.
Genau, richtig.
Aber ja, was ist eigentlich mit Déjà-vu Merch?
Ja, genau. Wir verkaufen T-Shirts, Tassen, so.
Genau. Also, wie heißt das noch? Unser Déjà-vu-Bauchladen beim nächsten genau, Treffen. Richtig. Genau. Also in diesem Sinne, alles eine sehr, sehr spannende Geschichte und teilweise historisch und teilweise einfach nur Mythos, obwohl der Mythos ja auch schon Geschichte geworden ist sozusagen, ne? Und ja. dann auch noch kommerziell verwertbare oder auswertbare Geschichte. Wie ihr Ralf nicht auswerten könnt, aber unterstützen könnt, das ist wahrscheinlich jedem von euch bekannt. Ralf, denke ich mal, wird es gleich in seinem Abspann auch noch genau in seinem Anschluss auch noch sagen. Uns hat's so, vermute ich zumindest, ich spreche jetzt einfach mal hier groß für alle, sehr viel Spaß gemacht, das wieder zu machen in diesem Jahr.
Ja.
Genau.
Und freuen uns auf ein neues Jahr Déjà-vu. Haltet die Ohren offen und die Ohren steif, wie man so schön sagt, mit immer einer Handbreit Wasser unter dem Kiel. Und wir sagen auf Wiederschauen.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Da habt ihr mir etwas eingebrockt in diesem Merch. Das muss ich mir noch anschauen. Und ich werde mal einige lokale Münzprägerstätten da abklappern. Bis dahin aber einfach mal danke für diese tolle Folge. Es ist mir wirklich eine einzige Ehre, Leute wie euch im Club mit dabei zu haben, also vielen lieben Dank. Und du, der oder die gerade hier zuhört, du findest alle Links, wie von mir Corbin, natürlich in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn dich das interessiert. Und ansonsten bleibt mir jetzt zum Schluss nur noch zu sagen, lass mir ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst, denn dann sehen wir uns schon in einer Woche wieder, in unserem nächsten, dann wieder regulären Déjà-vu. Ciao, Ahoi, Moin, was auch immer man da so sagt.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu Geschichte Newsletter. Dort erwarten dich abwechslungsreiche Geschichte-Häppchen, zweimal im Monat, direkt in dein E-Mail-Postfach. Austausch mit mir, ich kann dich erreichen, du kannst mir direkt antworten und ich melde mich auch garantiert wieder zurück. Und als Dankeschön das exklusive Hörbuch Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Direkt zum Download nach deiner Anmeldung. Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnik.com/newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.